Hallo, zur aktuellen Ausgabe des HVB Marktbriefings begrüßt Sie ganz herzlich Titus Koder. Tja, ich nehme an, dass Sie diesen Podcast auf dem Handy, Ihrem Tablet oder einem Laptop anhören. Sie streamen uns vielleicht von der HVB-Webseite oder einer Podcast-Plattform oder Sie haben sich die Episode heruntergeladen fürs Auto, den Sport oder die Mittagspause. Warum sage ich das? Weil in den Prozessoren, Lautsprechern und Speichermedien der Geräte, mit denen Sie das tun, ganz bestimmte Metalle dafür sorgen, dass dies in hoher Qualität und zuverlässig funktioniert. Es sind die sogenannten seltenen Erden, die inzwischen nahezu überall in Produkten und Prozessen unseres Hightech-Alltags ganz Entscheidendes leisten. Um die herausragende strategische Bedeutung dieser Stoffe für die Wirtschaft soll es heute hier im Podcast gehen. Sind diese 17 Metalle wirklich so selten, wie der Name es vermuten lässt? Wird Europa jemals Selbstversorger werden bei Neodymium, Lutetium, Scandium und wie sie alle heißen? Und kann ich eigentlich in diese oft wie magische Substanzen aus Fantasyfilmen klingenden Industrierohstoffe auch investieren? Das und noch viel mehr fragen wir heute den Chefvolkswirt der HVB, Andreas Rees, und Chief Investment Officer Philipp Gistakis. Hallo ihr beiden.
Hallo, grüßt euch.
Hallo, ich grüße euch.
Philipp, du hast in der Runde das tiefste Wissen, was die naturwissenschaftlichen Fakten rund um seltene Erden angeht. Du bist der Chefanlagestratege der HVB, aber auch promovierter Chemiker. Daher die erste Frage an dich, die auch schon wirtschaftlich interessant ist, finde ich. Es gibt da oft Missverständnisse. Was sind eigentlich seltene Erden und sind die wirklich so furchtbar selten, wie sich das immer anhört?
Ja, Titus, ich habe in der Presse schon auch manchmal Tabellen gesehen, in denen so Elemente wie zum Beispiel Gallium, also auch ein anderer seltener Rohstoff unter den seltenen Erden, so summiert wurde. Aber sag ich mal, als Chemiker ein bisschen besserwischerisch muss ich natürlich sagen, dass bei den seltenen Erden sind 17 ganz spezielle Elemente gemeint. Und wer vielleicht mal ein Periodensystem rausziehen will, das sind die sogenannten Lanthanoiden, also dieses breite Element im Periodensystem von 15 Elementen. Und da kommen nochmal zwei Elemente der dritten Hauptgruppe mit dazu. Das sind dann 17 insgesamt. Aber natürlich ist es so, das ist jetzt so ein bisschen chemisch besserwisserisch. Es gibt natürlich auch andere wichtige Rohstoffe, die selten beziehungsweise schwer zu bekommen sind. Übrigens, ganz wichtig, seltene Erden sind gar nicht so selten. Sie sind also nicht seltener als Edelmetalle und auch gar nicht so viel seltener als viele Industriemetalle. Ich mache mal ein kurzes Beispiel. Also Zeer, das ist eines der Lanthanoiden, kommt mit 66 ppm, also Parts per Million, in der Erdkruste vor. Neodym, ein weiteres Element der seltenen Erden, 38 ppm. Aber wenn wir jetzt sozusagen zu wichtigen Industriemetallen gucken, wie zum Beispiel Zink mit 70 ppm in derselben Größenordnung, Kupfer nur 60 ppm, Blei nur 14. Und wenn wir jetzt auf die Edelmetalle gucken, Gold und Platin mit 0,004 und ein anderes wichtiges Element, zum Beispiel Uran mit 2,7 ppm in der Erdkruste. Doch als Gegenvergleich Eisen oder Aluminium zum Beispiel mit 82.000 ppm, Eisen mit 56.000, Kalzium mit 41.000. Also die sind gar nicht so wahnsinnig selten, aber sie sind selten in dem Sinne, dass sie eben sehr fein verteilt vorkommen. Und es gibt nicht viele Lagerstellen auf der Welt mit einer höheren Konzentration, sodass es halt sehr teuer und umweltbelastend ist und sehr spezielle industrielle Prozesse benötigt, um aus den geschürften Erzen heraus das aufzukonzentrieren und die dann eben in industriell brauchbarem Maßstab herzustellen.
Also gar nicht so seltene Erden. Ich habe schon angedeutet, Elektronik, Mikroelektronik ist ein Massenanwendungsfall für seltene Erden. Für welche konkreten Produkte und Abläufe braucht die Industrie diese Metalle und was ermöglichen diese Stoffe da? Mal für Laien ganz kurz erläutert.
Da muss ich jetzt eine gewisse Aufzählung machen. Ganz grob kann man es clustern in Magnete, Halbleiter, Katalysatoren und Legierungen beziehungsweise Gläser, Katalysatoren, das spielt natürlich Autokatalysatoren, Abgaskatalysatoren eine Rolle, aber auch in der Industrie werden Katalysatoren verwendet und dann zum Beispiel Legierungen wie in der Luft- und Raumfahrt, besonders effiziente Legierungen oder auch Gläser, Keramiken, da spielen die auch eine wichtige Rolle. Aber ich sage jetzt mal, industriell und für unser Leben, so wie du das jetzt gerade in deiner Eingangsmoderation schon genannt hast, sind natürlich insbesondere die Magnete und die Halbleiter wichtig. Jetzt hätte man denken, Magnete, was soll denn das? Ein nettes Spielzeug, aber die spielen natürlich industriell eine sehr, sehr große Rolle in zum Beispiel Elektromotoren und in Autos und dann nicht nur im Elektroantrieb vom Auto, sondern ganz viele Elektromotoren sind in Autos verbaut. Und da sind wir natürlich auch in so Themen wie Robotik, wo wir ganz präzise Elektromotoren brauchen. Oder eben auch bei den Dynamos, also Windkrafträder, Turbinen. Überall dort sind hocheffiziente Magnete verbaut und werden. Aber es gibt auch Magnetbedarf in so Dingen wie Medizintechnik. Wir kennen zum Beispiel das MRT, das heißt Magnetresonanzspektroskopie, oder auch in Sensoren, wie zum Beispiel im Smartphone steckt es drin. Und der Grund, warum wir die brauchen, diese seltenen Erden, ist, dass eben Magnete mit seltenen Erden eine sehr hohe und beständige Magnetisierung ermöglichen, sehr temperaturstabil sind und es eben sehr kleine und leichte Magnete ermöglicht. Aber auch in der Halbleiterindustrie braucht man seltene Erden. Damit werden dann Halbleiter dotiert, also sozusagen Siliziumkristalle mit entsprechenden Elementen dotiert, damit sie eben diese elektrischen oder auch optischen Eigenschaften haben, aus denen man eben Chips herstellen kann oder eben auch LEDs, Laser, Leuchtmittel. Und ganz zum Schluss gibt es auch noch zum Beispiel in Optiken für Kameras oder gefärbte Gläser den Bedarf von seltenen Erden, weil die dann eben bestimmte optische Eigenschaften oder bestimmte Farben machen. Und gegebenenfalls, habe ich auch irgendwo gelesen, spielen die auch bei bestimmten Batterien eine Rolle. Also eine sehr breite Anwendung, da wo es wirklich relevant ist, sind Magnete für Elektromotoren, Dynamos, aber eben auch in Halbleitern.
Seltene Erden sind also wirtschaftlich betrachtet durchaus ein strategischer Rohstoff. Das zeigt auch das Abkommen, das die USA gerade mit dem wichtigsten Lieferland für seltene Erden, China, nämlich ausgehandelt haben. Diese Stoffe sind nicht grundsätzlich selten, sagst du, aber in der Industrie verwendbaren Aufbereitung eben doch knapp und teuer. Kann man diese Metalle nicht durch etwas anderes ersetzen? Wie weit ist da die Materialforschung und gibt es vielleicht auch ganz andere neue Lieferländer?
Naja, also es gibt schon auch andere Magnete, die klassischen Ferritmagnete, aber die haben natürlich nicht die gewünschten Eigenschaften. Und es gibt auch zu anderen Themen, wie zum Beispiel in Halbleitertechnologie. Ich habe die LEDs angesprochen, die eine bestimmte Farbe haben, die man zum Beispiel eben in Monitoren und so weiter braucht. Da gibt es dann schon auch Forschung zu anderen Dingen. Also zum Beispiel organische LEDs, ja. Die OLED-Displays, ja, eine gewisse Rolle spielen, aber die Technologien sind halt noch nicht so weit. Man könnte auch von Recycling sprechen, aber auch da gibt es natürlich noch nicht irgendwie Prozesse, wo man sagt, okay, das funktioniert schon im großen Maßstab. Und man könnte natürlich auch in anderen Ländern abbauen. Also derzeit werden etwa 14% der seltenen Erden in den USA, 5-6% in Australien und in Myanmar abgebaut, aber eben halt 2/3 der globalen Produktion des Abbaus in China. Also ich sage, also aus der klassischen Kapitalmarktanlegerperspektive, also alles, was für die kommenden 1, 3 oder 5 Jahre betrifft, ein klares Nein. So schnell lassen sich keine alternativen Rohstoffquellen oder alternative Technologien finden. Das liegt aber an der kurzen Frist und weniger an der Technologie, also kurze Frist von Jahren. Langfristig lassen sich natürlich viele Dinge ändern und das ist natürlich volkswirtschaftlich wichtig und ich glaube, da kann der Andreas sicherlich noch ein bisschen mehr dazu sagen.
Andreas, lass uns die seltenen Erden mal etwas ökonomischer betrachten. Zuletzt hatten sich China und die USA mit massiven Handelsbeschränkungen gegenseitig behagt. Nun hat man sich aber auf einen Deal geeinigt. China wird neben anderen Maßnahmen als großer Produzent der seltenen Erden seine Exportkontrollen auf die Metalle zunächst aufgeben und die USA werden im Gegenzug die gegen China verhängten Zölle ein Stück weit senken. Soweit der Deal. Entspannung ist an diesem Punkt also erstmal erreicht. Ein weiterer Konflikt spielt hier aber rein, auf den wir gleich noch genauer zu sprechen kommen, nämlich den um den Chiphersteller Nexperia. Denn in der Halbleiterproduktion werden ja, wie gesagt, auch seltene Erden eingesetzt. Aber zunächst mal gefragt, ist das Abkommen, das Donald Trump mit Chinas Regierung da unterzeichnet hat, eine stabile Lösung deiner Meinung nach? Bleibt es da nun 2026 ruhig oder sollte man sich da nicht ganz so sicher sein?
Ja, Titus, das war sicherlich ein wichtiger Deal, um eine weitere Eskalation zu verhindern. Aber ich denke mal, das wird vermutlich nicht von Dauer sein. Bei den Lieferketten bei Halbleitern, das hat sich schon etwas entspannt. Ja. Bei den seltenen Erden und auch anderen kritischen Mineralien, da sind wir auch gerade dabei. Also das kommt dann hoffentlich auch wirklich bald. China will die Exportkontrollen lockern, allerdings auch nicht komplett aufgeben. Das darf man nicht vergessen. Also das ist kein umfassender Friedensvertrag, sondern das ist eine Atempause, also ein taktischer Deal zwischen den USA und China, um Zeit zu gewinnen. Wenn ich mir das so anschaue, strukturell, das Misstrauen ist nach wie vor da, das bleibt. Und natürlich bleibt auch die geopolitische Rivalität zwischen den USA und China. Denn die meisten Streitpunkte, die sind nach wie vor ungelöst. Also Stichwort die amerikanischen Verbote für Hightech-Exporte nach China oder zum Beispiel Chinas Industriesubvention.
Ja.
Das ist ja alles gar nicht Bestandteil von diesem Deal oder nur so ein bisschen am Rande. Man hat das versucht, etwas auszublenden. Also man hat im Prinzip die Symptome gelindert. Die Amerikaner haben die Zölle auf chinesische Produkte etwas gesenkt, aber eben nicht vollkommen aufgehoben. China hat seine neuen Exportverbote aus dem Oktober für wichtige Metalle jetzt erstmal ausgesetzt, aber die Betonung liegt auf Oktober, denn China dreht ja schon seit längerem an den Daumenschrauben. Es gab auch schon Exportkontrollen aus dem April und davon ist zum Beispiel in den Deal gar keine Rede. Also sowohl die USA und China, die setzen jetzt nicht wieder alles auf Null zurück, das wäre zu schön.
Ja.
Und was man auch nicht vergessen darf, das ist ja bislang nur eine mündliche Vereinbarung, die dann für ein Jahr gelten soll. Der Deal könnte dann wieder für ein Jahr verlängert werden, wenn wir dann irgendwann eine schriftliche Vereinbarung haben. Aber realistischerweise muss man halt damit rechnen, dass wir über kurz oder lang wieder Spannungen kriegen.
Wie ist das denn ganz grundsätzlich betrachtet? Die USA wollen unter Donald Trump deutlich unabhängiger von Importen und Zulieferungen aus China werden. Da wird ja im gegenwärtigen Weißen Haus gerne viel Erfolg gefeiert. Aber wie sehen denn die nüchternen Fakten aus? Gerade bei wichtigen Industrierohstoffen oder auch seltenen Erden, Mikrochips und so weiter, andere Güter. Wird da die Entkopplung vorangehen, deiner Meinung nach?
Absolut ja. Die Entkopplung gerade in den strategischen Sektoren, das wird weitergehen. Wenn wir zum Beispiel die Technologie uns anschauen.
Ja.
Die USA verbieten China den Zugang zu den wirklich sehr hochentwickelten Halbleitern. Gleichzeitig investiert China aber auch massiv, um eigene Chips zu entwickeln. Dann, was wir gerade schon angesprochen haben, bei den sehr wichtigen Rohstoffen, die seltenen Erden, da ist das ja ganz ähnlich. Da sitzt China dann wieder am längeren Hebel.
Ja.
Also das heißt, längerfristig gedacht, wir werden wohl noch mehr getrennte volkswirtschaftliche und technische Systeme sehen, auch separate Standards. Und wenn man dann wirklich vielleicht sehr, sehr langfristig denkt, vielleicht kriegen wir auch dann irgendwann mal parallele Finanzsysteme. Also das ist für China sicherlich noch ein weiter Weg. Die Amerikaner werden das Finanzsystem in den nächsten Jahren sicherlich immer noch ganz klar dominieren. Aber vielleicht kommt das dann auch irgendwann.
Das Ganze nennt sich dann Entglobalisierung als Trend. Und bei den physischen Lieferketten ist das gar nicht mal so einfach. Der Fall des Chip-Herstellers Nexperia ist ja gerade groß durch die Presse gegangen. Auch da kam es zum Konflikt zwischen Europa und China, der sich inzwischen erstmal wieder entspannt hat. Aber kannst du mal an diesem Beispiel erläutern, wie komplex diese kritischen Zulieferungen laufen und dass es gar nicht so einfach ist, die Abhängigkeiten so schnell zu entwirren?
Ja, also ich versuche mal von dem Grundsätzlichen anzufangen und dann zu dem konkreten Beispiel zu kommen mit Nexperia.
Ja.
Also erstmal, was wirklich gut ist, wir haben jetzt die Atempause bei Halbleitern, bei den seltenen Erden, das kommt. Aber wie gesagt, eine Entwarnung für nächstes Jahr und darüber hinaus kann man nicht geben. Grundsätzlich kann man sagen, was man wirklich sehr schön beobachten konnte die letzten Wochen, also ist natürlich nicht schön, aber man konnte es wirklich gut beobachten. Die Europäische Union, die sitzt wirklich zwischen den Stühlen und kriegt gleichzeitig Druck aus den USA und aus China. Das heißt also, Europa befindet sich so in einer Art Sandwich-Position, Druck von beiden Ländern. Also sicherheitspolitisch und natürlich auch wirtschaftlich sind wir nach wie vor stark von den USA abhängig. Wenn die USA Druck machen nach dem Motto, schließt euch unseren Maßnahmen gegen China an, dann kann Europa nicht einfach Nein sagen. Das hat man sehr schön die letzten Wochen gesehen. Auf der anderen Seite, China ist natürlich wirtschaftlich auch enorm wichtig für Europa als Lieferant und Absatzmarkt. Und jetzt komme ich eben zu dem konkreten Beispiel bei Nexperia, also ein Halbleiterunternehmen, die in den Niederlanden produzieren, sich aber im chinesischen Besitz befinden. Und um die Sache jetzt noch komplizierter zu machen, die sind auch in die chinesischen Lieferketten integriert. Und was ist jetzt da passiert? Die Amerikaner haben Druck auf die niederländische Regierung ausgeübt. In einem wirklich einmaligen Schritt, denke ich, für europäische Verhältnisse, hat die niederländische Regierung Nexperia unter ihre Kontrolle gestellt.
Ja.
Also wirklich einmalig, das hatten wir bislang noch nicht, aufgrund des Drucks der Amerikaner. Daraufhin hat natürlich China reagiert und vorübergehend die Lieferketten von Nexperia kontrolliert und ausgesetzt. Also an dem Beispiel kann man, glaube ich, sehr schön sehen, Europas Position, die ist wirklich heikel. Und dieser Spagat, den wir jetzt sehen, der Europäer oder von uns, der wird immer schwieriger, je mehr sich die Amerikaner und die Chinesen voneinander abkoppeln.
Was sollte denn Europa in dieser sich entkoppelnden Weltordnung für sich tun, um unabhängiger zu werden? Sollen wir in Deutschland zum Beispiel jetzt die eigenen seltenen Erden in Sachsen ausbeuten? Da gibt es tatsächlich nachgewiesene Vorkommen. Sollen wir mehr Chipfabriken errichten? Was würde mehr Eigenständigkeit erzeugen in der EU?
Was du gerade angesprochen hast, von allem auf jeden Fall etwas. Ja. Also es geht hier generell gesprochen um die strategische Autonomie, also die Fähigkeit von uns, der Europäer, wirtschaftlich und politisch wieder etwas eigenständiger zu handeln,
ja,
ohne vollkommen von den beiden Supermächten USA und China abhängig zu sein. Also das ist natürlich jetzt ganz einfach gesagt. Das ist unglaublich schwer umzusetzen. Die ersten Ansätze, die sind sicherlich da. Wir haben zum Beispiel in der Verteidigungspolitik den Ansatz, stärker gemeinsam europäisch zu handeln. Es gibt zum Beispiel das sogenannte SAFE-Programm. SAFE steht für Security Action for Europe. Also da wird ein Finanzierungsprogramm aufgelegt für 150 Milliarden Euro. Und diese Finanzierungszusagen, die sind daran gekoppelt, dass dann die einzelnen europäischen Länder wirklich ausschließlich in Europa ihre Verteidigungsgüter kaufen. Also das ist schon mal gut. Europa könnte natürlich auch noch gezielter wirtschaftliche Allianzen mit anderen mittelgroßen Mächten schließen. Ich sage das mal so, einfach um den Handel und auch diese multilateralen Regeln, die China und die USA jetzt immer stärker brechen, verteidigt werden. Also im Prinzip macht es ja die Europäische Union. Sie kooperiert mit Japan, mit Kanada. Sie hält an den WTO-Regeln weitgehend fest. Also die Europäische Union versucht sich Richtung Autonomie zu bewegen. Aber wirklich, wir stehen da ganz am Anfang und der Fortschritt, der ist zäh.
Zum Beispiel hat die Unternehmensberatung McKinsey kürzlich veröffentlicht, dass in diversen Branchen in Deutschland unter dem Strich bis zu 4 Millionen Arbeitsplätze an den zuverlässigen Lieferungen der seltenen Erden aus China abhängen. Philipp hat gerade gesagt, dass Ersatzmaterialien noch nicht zur Verfügung stehen oder zumindest nicht schnell genug. Und das bedeutet doch, wir sind auch die nächsten Jahre auf Gedeih und Verderb auf China als Lieferant angewiesen. Wird das so sein, deiner Meinung nach?
Ja, also das ist natürlich frustrierend, aber das ist erstmal so. Wir werden von der Abhängigkeit Chinas nicht drüber hinwegkommen. Also das braucht wirklich Zeit. Denn China hat über Jahre oder sogar Jahrzehnte eine vollständige Wertschöpfungskette, zum Beispiel bei seltenen Erden oder auch bei anderen kritischen Mineralien, aufgebaut. Angefangen vom Bergbau über die Veredelung bis hin zu den Hochleistungsmagneten. Also diese Dominanz, die ist strategisch erworben, die ist teilweise geologisch vorgegeben, aber eben nicht ausschließlich. Denn Philipp hat es ja schon gesagt, Reserven gibt es auch in anderen Ländern, auch unter anderem nicht nur in den USA, auch in Brasilien, in Indien oder Philipp hat auch Australien genannt.
Mhm.
Aber was eben auch das Problem ist, China dominiert eben auch die Veredelung dieser kritischen Mineralien. Zum Beispiel bei den seltenen Erden hat China bei der Veredelung einen globalen Marktanteil von rund 90%. Also 90%. Also das ist das eigentliche Nadelöhr. Also es geht dabei nicht nur um die seltenen Erden, sondern eben auch um andere kritische Mineralien. China kontrolliert hier weite Teile, zum Beispiel der Batteriewertschöpfung, also Lithium, Kobalt und so weiter. Und baut hier auch die Exportlizenzen aus. Und damit hat China eine enorme Hebelwirkung auf die Energie- und die Autoindustrie bei uns hier in Europa oder auch teilweise in den USA. Also diese Kombination aus Exportlizenzen und dass es für viele Hightech-Anwendungen erst einmal keine Alternative gibt zu den seltenen Erden und auch anderen Mineralien, das gibt Peking eine enorme Verhandlungsmacht. Und das muss man wirklich so klar sagen, das ist eine geoökonomische Waffe.
Eine dieser seltenen Erden trägt übrigens den hübschen Namen Europium. Wie lange würde es denn theoretisch dauern, sich zu entkoppeln? Oder sind da jetzt nun alle Hoffnungen für Europa verloren? Es gibt ja doch Beispiele dafür, dass es gelingen kann. Und zwar gibt es ein konkretes Beispiel vor der Haustüre Chinas. Könnten wir diesem Beispiel nicht folgen?
Ja, grundsätzlich der Aufbau von alternativen Bezugsquellen, zum Beispiel jetzt wieder seltene Erden, das ist natürlich möglich.
Ja.
Aber das wird eben, wie gesagt, viele, viele Jahre dauern, bevor wir eine Wirkung sehen werden. Und das muss man natürlich auch sehen, ohne staatliche Subvention wird das auch nicht gehen.
Ja.
Stand heute, wir haben in der Europäischen Union den sogenannten Critical Raw Materials Act und auch ein Programm für strategische Rohstoffreserven. Das heißt, man will weltweit neue Partnerschaften für Rohstoffe, für seltene Erden andere Mineralien eingehen. Ich habe ja schon die Länder genannt. Mhm. Da ist auch neben Australien, Kanada, da ist auch die Ukraine dabei, auch afrikanische Länder. Philipp hat es ja schon gesagt, die Europäische Union, die setzt auch auf Kreislaufwirtschaft und das Recycling von Metallen. Mhm. Es wird auch daraus gesetzt, gemeinsame Beschaffungsprojekte auf den Weg zu bringen, um weniger erpressbar zu werden gegenüber den Förderländern. Also es gibt schon die Anstrengung, aber auf der anderen Seite, die Europäische Union, die Kommission hat selbst vor kurzem gesagt, dass sie mit dem Fortschritt bei dem Critical Raw Materials Act nicht zufrieden ist. Man darf halt auch nicht vergessen, dass China eben hier einen Patent- und Technologievorsprung hat. Den kann man nicht einfach so innerhalb von wenigen Monaten oder ein oder zwei Jahren aufholen. Also man kann Boden gut machen. Und du hast es schon gerade angesprochen, es gibt ein schönes Beispiel dafür, nämlich Japan vor der Haustür Chinas.
Ja.
China hat nämlich Japan 2010 bei den seltenen Erden sehr stark unter Druck gesetzt. Und Japan hat daraufhin umgeschwenkt und die Diversifizierung vorangetrieben. Mhm. Mittlerweile kommen mehr als die Hälfte der seltenen Erde und auch der kritischen Mineralien nicht mehr aus China. Aber wie gesagt, das geht halt nicht von heute auf morgen. Und deshalb ist auch ein vollständiger Bruch mit China, das ist für Europa keine Option und nicht einmal für die Amerikaner.
Philipp, das Metall Gallium, das hatte ich als Kind schon nachhaltig geprägt und zwar familiär. Vielleicht kannst du das nochmal kurz aufgreifen und als heutiger Chief Investment Officer mir auch gleich eine Antwort geben, wo ich denn nun eine solche Erde für das Portfolio kaufen kann. Denn die Wertentwicklung ist ja gar nicht so schlecht. Gallium hat in manchen Jahren schon Preissprünge von 50% erzielt. Derzeit liegt der Preis etwa bei $1,500 für das Kilo. Wie kann ich also da investieren?
Ich selbst kenne mich jetzt wissenschaftlich nicht besonders gut mit Gallium aus. Meine eigene Doktorarbeit ging über ein anderes Element, das nennt sich Rhenium. Aber wie du gesagt hast, familiär war das prägend, denn mein Vater ist Physiker und war in der Halbleiterforschung tätig. Sein Spezialgebiet war eben der Gallium-Arsenid-Halbleiter und er war so begeistert, dass er da immer wieder davon erzählt hat. Möglicherweise war das dann auch ein Anlass für mich, dann letztendlich Chemie zu studieren. Aber zu Gallium noch, also dieser Gallium-Arsenid-Halbleiter, der ist tatsächlich ein wichtiger Halbleiter mittlerweile, der zum Beispiel im Mobilfunk eingesetzt wird. Also die LTE- und 5G-Chips basieren auf Gallium-Arsenid-Halbleitern. Auch eine andere Gallium-Verbindung, Gallium-Nitrid-Halbleiter, wird zum Beispiel in den meisten USB-Ladegeräten entsprechend eingesetzt. Und weil wir über Vorkommen gesprochen haben, Gallium kommt in der Erdkruste mit 19 ppm, also Parts per Million, vor. Das ist weniger als Zeher und Neodym, wie ich vorher genannt habe, also die seltenen Erden, aber ungefähr so viel wie Lithium. Und du hast mich gefragt, ob man das handeln kann. Also Gallium und andere seltene Rohstoffe kann man nicht an normalen Warenterminbörsen handeln. Es gibt schon spezielle einzelne Elemente, wie du genannt hast, für Gallium spezielle Märkte, an denen man das handeln kann. Aber das sind Märkte, die jetzt für Anleger nicht erreichbar sind. Wenn man in solche Rohstoffe investieren möchte, dann geht das über Aktien von Minen und anderen rohstofforientierten Unternehmen, also wie zum Beispiel Rohstoffhändlern.
Ja.
Man muss allerdings wissen, dass es für seltene Erden gar nicht so wahnsinnig viele Unternehmen gibt. Ich habe es ja bereits gehört, wird von China dominiert. Und wenn man darin investiert, dann hat man halt eben ein hohes Einzelunternehmensrisiko. Und was man gerade bei rohstoffnahen Investitionen in Unternehmen berücksichtigen muss, ist, dass Rohstoffunternehmen häufig Geschäfte in sogenannten Low- und Middle-Income-Countries machen, also in den ärmeren Ländern, die da durchaus wirtschaftlich schwierig sein können, auch politisch schwierig sein können. Also es kann sein, dass man eigentlich die richtige Idee hatte, der Rohstoff ist gefragt, aber das Unternehmen hat ein anderes Problem und deswegen geht sozusagen die Wette am Kapitalmarkt nicht auf. Aber wie gesagt, das ist der Weg, wie man das machen kann, ist allerdings nicht unbekannt.
Abschließend gefragt und auch um das Thema abzurunden, wie sieht es eigentlich mit der Halbleiterbranche und Investments dort aus? Wenn da so viele Chips benötigt werden, dass da gleich eine Chipkrise ausgerufen wird, wenn die Lieferungen mal stoppen, wäre das nicht auch ein gutes Finanzinvestment? Welche Rolle spielt diese Branche in der Vermögensverwaltung bei euch?
Das war zumindest ein gutes Finanzinvestment und wir glauben, dass es das immer noch sein wird. Deswegen sind wir da auch investiert. Jetzt ist es allerdings wichtig zu wissen, dass der Halbleitersektor ein diverser Sektor mit ganz unterschiedlichen Geschäftsmodellen ist. Da gibt es also Unternehmen, die zum Beispiel Wafer herstellen, aber auch Chip-Hersteller, aber eben auch Ausrüster, die eben Ausrüstungsgegenstände machen, die für Chip-Hersteller wichtig sind. Ich nenne da jetzt mal einen Namen, ASML zum Beispiel, typischerweise zur Halbleiterbranche hinzu. Gerechnet. Was da wichtig ist, ist jetzt ein europäisches Unternehmen. In Europa gibt es in der gängigen Sektornotation keinen eigenen Halbleitersektor, sondern das ist ein Subsektor zur Infotech-Branche, genauer gesagt zur Hardware- und Equipment-Branche. Wenn man sich die Performance in Europa anschaut, Tech hat year-to-date etwa 6% gemacht. Darin waren allerdings die Halbleiterfirmen Outperformer zwischen 15% und 40% haben die entsprechend geliefert. Aber wie gesagt, jetzt in Europa nicht übermäßig dominant. In den USA schon. Da haben sie year to date 45% gemacht. Also die Semiconductor-Unternehmen im S&P 500 45% und deutlich outperformed den S&P 500, der etwa 16% bisher performt hat. Alles in Dollar-Terms. Aber was ganz wichtig ist, das ist schon auch eine volatile Branche, denn in Q1 haben die Halbleiterunternehmen erstmal 30% abgegeben, also schon sehr volatil. Und die Frage, die dahinter steht, ist natürlich, steckt hinter dieser Kursentwicklung möglicherweise eine Blase? Denn gerade die Kunden aus dem KI-Bereich sind wichtige Kunden und eine wichtige Nachfrage nach Chips herstellen. Und die Frage ist natürlich, sind diese Unternehmen, diese Chip-Hersteller oder diese KI-Unternehmen in der Lage, diese Nachfrage nach diesen Chips langfristig so zu finanzieren, wie das im Moment gerade an den Märkten eingepreist ist. Es gibt viele Diskussionen darüber, ob das eine Bubble ist oder nicht. Es gibt einige hohe Bewertungen. Wir denken nicht, dass es wirklich eine Blase ist, aber man muss da schon auch ein bisschen vorsichtig unterwegs sein. Aber ich sage jetzt mal so, Titus, um das ganz umfassend zu beleuchten, bräuchte man vermutlich eine weitere Folge von unserem Podcast.
So, und wer jetzt von euch beiden als Erster die 17 seltenen Erden unter 10 Sekunden hersagen kann, den lade ich bald auf einen Glühwein ein. Keine Sorge, ich mache den Test ein andermal mit euch. Trotzdem herzlichen Dank an Andreas Rees und Philipp Gestakis, den Experten der HVB. Neodym, Yttrium und Scandium sind wichtig für unser technologiegetriebenes, modernes Leben. Und die Verwender dieser Rohstoffe müssen derzeit gut die Geopolitik im Blick behalten. Über kritische Rohstoffe werden auch wir im Marktbriefing nicht zum letzten Mal heute gesprochen haben, da bin ich sicher. Das war's von uns, vom Team Marktbriefing. Die nächste Folge gibt es am 1. Dezember zum Download. Immer dran denken, seltene Erden machen es möglich. Tschüss und bis zum nächsten Mal sagen
Andreas Rees,
Philipp Gestakis
und Titus Gruder. Machen Sie es gut.